Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Beschäftigt sich mit klar abgegrenzten religiösen Gruppen. Gruppen, denen man beitreten kann, aber auch Gruppen, in die man hineingeboren werden muss. So eine Gruppe sind die Jesiden. Mitgliedschaft ausschließlich durch Geburt. Also beide Elternteile müssen Jesiden sein. Vor 5 Jahren begann der Völkermord an den Jesiden durch die Terrororganisation Islamischer Staat. Viele Jesiden fanden Zuflucht bei ihren Verwandten, die oder deren Eltern schon vor Jahren nach Deutschland ausgewandert waren. Zur deutsch-jesidischen Community gehört die Autorin und Journalistin Düzen Tekal. Sie steht hinter dem Hilfswerk Havar Help. Knapp 200.000 Jesiden, schätzt man, leben in der deutschen Diaspora. Viele sind in den 60er Jahren von Deutschland als Arbeiter angeworben worden. Frau Tekal, wie geschlossen ist die Gruppe denn heute und wie geschlossen war sie damals?
Also wie geschlossen diese Gruppe ist, diese Frage habe ich mir eigentlich nicht so oft gestellt. Denn ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen mit kurdisch-jesidischen Wurzeln und wollte im Grunde genommen dasselbe wie alle anderen Kinder auch und habe dann gemerkt, dass ich aber teilweise an Grenzen gestoßen bin. Und was mir natürlich direkt aufgefallen ist, ist, dass es insofern eine geschlossene Gemeinschaft ist, als dass wir auch diese Endogamie-Regel haben. Aber wenn wir jetzt 5 Jahre...
Endogamie heißt, wir heiraten innerhalb der Gemeinschaft.
Ganz genau, innerhalb der Gemeinschaft. Und sichtbar wurde das sozusagen in der Begründung eigentlich mit dem Völkermord 2014 im Irak durch den IS. Denn dort hatte sich dann eigentlich sozusagen das ereignet, warum diese Heiratsregel seinerzeit mal entstanden ist. Das heißt, wir Jesiden werden verfolgt, seitdem es uns gibt. Und diese Heiratsregel wurde mal als Schutzmechanismus ins Leben gerufen, damit das Jesidentum erhalten bleibt. Denn die Bilder, die um die Welt gingen, die Bilder, mit denen die Jesiden eigentlich auch zu trauriger Berühmtheit gekommen sind, waren Bilder von Versklavung, von Vergewaltigung von jesidischen Frauen. Und das ist das Schicksal dieser Religionsgemeinschaft, die in Regionen gelebt hat und dort verfolgt wurde, seitdem es sie gibt. Und dass diese strenge Endogamie-Regel dann in der Diaspora natürlich auf heftige Widerstände stößt. Das habe ich ja auch an meiner eigenen Person gemerkt und meiner Emanzipation. Und insofern ist das natürlich ein ganz breites Feld. Also ich sage mal, wenn man dann sagen würde, geschlossene Gruppe, ich finde, das greift zu kurz. Also das fasst auch, finde ich, aus meiner Sicht das Jesidentum nicht zusammen. Sondern es ist ja eigentlich ähnlich wie auch bei den Juden früher, dass nur die Juden sein konnten, deren Mutter und deren Vater Juden waren. Und dann hat sich das ja im Laufe der Jahrhunderte gelockert und spannenderweise über die jüdische Diaspora auch aus den USA. Und ich denke schon, dass also gerade auch die Jesiden angesichts des Völkermords und der Frage, wie geht es weiter mit dem Jesidentum, denn wir sind mittlerweile nur noch 1 Million, wir auch die Frage stellen müssen nach dieser Heiratsregel, die natürlich alles andere als zeitgemäß ist.
Vor 5 Jahren, als dieser Völkermord des IS an den Jesiden begann, waren Sie als Journalistin in der Region? Ihr Film Havar, meine Reise in den Genozid, dürfte damals die politische Debatte in Deutschland sehr beeinflusst haben. Die Bilder sind sehr stark. Wer sie sieht, erinnert sich. Sie waren in den Nachrichten. Sie haben uns wirklich allen Angst und Schrecken eingejagt. Wirkt dieser Film noch bis heute fort?
Also dieser Film ist das Herzstück, und das meine ich nicht makaber, denn es geht um Völkermord. Es ist trotzdem das Herzstück unserer Vereinsarbeit, denn die Gründung unserer Menschenrechtsorganisation basiert auf der Asche eines Völkermords. Und darum ging es letztlich. Es ging darum, dass die Tatsache, dass ich zur unfreiwilligen Chronistin wurde eines Völkermords, dass ich diese Bilder teilen wollte mit der Weltgemeinschaft. Und das war auch für mich ein Ansatz, der damals schwerer gewogen hat, als die Angst, in diese Region zu gehen. Und dieser Film wirkt bis heute nach. Und er wurde im Bundestag gezeigt, im Europäischen Parlament, bei den Vereinten Nationen. Und er hat uns die Möglichkeit gegeben, auf Missstände hinzuweisen. Und er hat auch erstmals damals die Frauen aus IS-Gefangenschaft zu Wort kommen lassen. Und damit wurde natürlich zum einen Tabu gebrochen, aber es wurde auch eine Möglichkeit geschaffen, denn wir sind fest davon überzeugt, dass das Unrecht, was beschwiegen wird, nur noch größer wird. Und insofern ist dieser Film im positiven Sinne sozusagen eine Waffe, die wir sinnstiftend einsetzen. Und jetzt bin ich aber gerade fertig geworden mit meinem zweiten Dokumentarfilm, wo es letztlich darum geht, dass wir eine IS-Überlebende zurückbegleiten in die IS-Hölle und ihren Weg beobachten von einem Opfer zu einer Überlebenden, zu einer Akteurin. Und diese Katharsis mitzuverfolgen, ist wirklich sehr, sehr spannend.
Aber ist das nicht unfassbar schwer? Die Jesiden sind ja damals im Stich gelassen worden. Die muslimischen Nachbarn haben weggeschaut. Viele haben mit dem IS sogar kollaboriert. Die irakisch-kurdischen Peschmerga haben die Jesiden erstmal nicht verteidigt. Hilfe kam dann durch nordsyrische kurdische Milizen. Sie waren damals im Kriegsgebiet. Wenn man da jetzt zurückgeht, die Zeit lässt sich ja nicht zurückdrehen.
Nein, auf gar keinen Fall lässt sich die Zeit zurückdrehen. Und all das, was Sie sagen, stimmt ja auch. Und das wirklich Schlimme ist, dass nach 5 Jahren sich eigentlich wenig geändert hat. Und wenn Sie jetzt fragen zu dem Verhältnis zum Islam, dann finde ich es trotzdem ganz wichtig, auch zu sagen, wir haben die Muslime als Verfolger erlebt, aber auch als Beschützer. Also es gibt immer zwei Seiten. Und es ist sozusagen einseitig, wenn wir sagen, das sind die Täter, das sind die Opfer, sondern ich habe immer wieder festgestellt, auch bei meinen Einsätzen in den Kriegsregionen, dass das eben nicht schwarz oder weiß ist und dass es immer korrumpierbare Menschen gab auf allen Seiten. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass was den Jesiden in Shingal passiert ist, an Grausamkeit eigentlich kaum zu überbieten ist. Da wurde wirklich ein Exempel statuiert im 21. Jahrhundert. Einen fortwährenden Völkermord und die Welt guckt dabei zu und es ist ja immer noch keine Gerechtigkeit da. Menschen, die niemandem was getan hatten, Menschen, die einfach nur leben wollten und Menschen, die umgebracht worden sind, weil sie eine andere Religion hatten. Und das ist natürlich etwas, was wir auch im Sinne der Menschlichkeit und ja, Zivilisation verurteilen müssen und verhindern müssen. Und das war für mich einer der wichtigsten Motive, dorthin zu fahren.
Jetzt sind Sie ja freundlicherweise heute ins Studio gekommen, damit wir über religiöse Gruppen, über relativ verschlossene religiösen Gruppen sprechen. Was hat denn dieser Völkermord mit den Jesiden gemacht? Ist man dann noch enger zusammengerückt, noch fester zusammengestanden oder hat man gesagt, wir müssen uns weiter öffnen, damit man uns als Gruppe nicht so identifizieren und verfolgen kann?
Eigentlich ist beides passiert. Also man kann nicht sagen, dass die Jesiden eine geschlossene Gruppe sind. Da würde ich wirklich widersprechen. Es ist sozusagen immer
die
ambivalent.
Die Religion vom Ansatz her, wenn ich sie korrekt auslege, dann doch schon.
Es kommt darauf an, wie Sie es definieren. Also natürlich, die Endogamie-Regel ist natürlich ein Aspekt, der herausfordernd ist. Trotzdem haben die Jesiden einen Transformationsprozess durchlaufen, der beispiellos ist. Also wenn ich an das Leben meiner Großmutter denke, die noch in den Bergen gelebt hat, weder lesen noch schreiben konnte, oder das meiner Mutter und heute sehe, was ich für Möglichkeiten bekommen habe durch die Partizipation an Bildung, dann hat das nichts mit Geschlossenheit zu tun, sondern mit Offenheit. Das heißt, wir Jesiden haben eigentlich lernen müssen durch die Unterdrückung, dass wir uns anpassen müssen und dass wir uns öffnen müssen. Und das ist sozusagen wert gewesen, auch in meiner Familie, mit dem ich erzogen worden bin, dass wir uns integriert haben mit einer Selbstverständlichkeit, ohne das Wort zu kennen, dass wir zu Hause waren in Deutschland, dass wir stolze deutsche Jesiden sind mit allem, was dazugehört. Und dass ich eigentlich nie dieses Gefühl hatte, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen dem eigenen und dem anderen. Und trotzdem will ich es jetzt nicht schöner reden, als es ist. Denn natürlich gibt es auch die Komponente, dass es auch bei uns viele junge Mädchen gab, die natürlich als Eltern dann eben vorgeschlagen haben, wen sie heiraten sollen, zu Recht vehement widersprochen haben. Das heißt, da findet eine immense Diskussion gerade statt. Und wenn Sie jetzt nach dem Völkermord fragen, dann finde ich das eigentlich ganz spannend, was gerade passiert, weil der Völkermord ist grausam und auf der anderen Seite ist er eine Riesenchance. Ohne dass es makaber klingen soll, weil es uns als Religionsgemeinschaft dazu gezwungen hat, uns noch mehr zu öffnen und zu verstehen und zu realisieren, dass das Schweigen über die Unterdrückung uns nicht weiterbringt. Und wenn wir sagen, diese Religion ist vom Aussterben bedroht, dann hat das zum einen mit der Unterdrückung zu tun und mit der Zwangskonvertierung, die immer stattgefunden hat, seitdem es Jesiden gibt, aber auch mit der Assimilierung auf der anderen Seite. Denn wenn wir es mal konkretisieren, reden wir von 1 Million weltweit. Davon lebt die Hälfte in der Diaspora und die andere ist auf der Flucht. Was heißt das für eine Religion? Und wenn es da keinen Zusammenhalt geben würde, wenn es da keine kollektivistischen Ansätze geben würde, dann wären die Jesiden schon längst sozusagen nicht mehr da. Und insofern ist es bei uns gerade auch so als Frauen, als jesidische Frauen, die auch zu Agents of Change geworden sind, zu Akteuren in Kriegsregionen, ist sozusagen ganz klar, dass diese jesidische Frage eine Frauenfrage verhandelt wird. Und unser Thema ist die Emanzipation, ganz klar. Es ist natürlich die Spiritualität, die Religiosität und das Leben und Leben lassen, aber es ist auch die Individualität. Und die wird gerade vehement diskutiert. Oder um es mit Jan Kisselhahn zu sagen, der sagt, es gibt den roten Völkermord, das ist das, die blutige Auseinandersetzung, wie wir es beim IS erlebt haben. Es gibt den weißen, das war die Resettlement-Politik in anderen Regionen, ja, wo die Jesiden gelebt haben. Und es gibt den eigenen, wenn wir sozusagen ja, nicht in der Lage sind, auch die Fragen zu stellen, die wehtun und über die ein oder andere Regel so zu diskutieren, dass auch ein Weiter so möglich ist. Und das ist für mich ganz wichtig, weil ich ja auch bekannt bin als jemand, der den Finger in die Wunde legt, gerade auch bei religiös-extremistischen Entwicklungen. Aber da bin ich auch nicht blind in meiner eigenen Gemeinschaft. Im Gegenteil, ich habe viele Filme gemacht, die mir nicht nur sozusagen Freude bereitet haben, da habe ich sozusagen mir auch viel anhören müssen, Stichwort Nestbeschmutzerin. Aber ich finde es eben ganz wichtig, dass die Menschen selber entscheiden können, was sie wollen, egal wo sie herkommen.
Machen wir es doch mal konkret an Ihrer Person und an religiösen Verpflichtungen, die es gibt. Also die Jesiden sind auch verpflichtet, eine Pilgerfahrt nach Lalish im Nordirak zu unternehmen. Haben Sie das getan? Werden Sie das tun oder sagen Sie, das ist Unsinn, das macht man heute nicht mehr?
Also ich habe das getan, aber nicht, weil mich jemand dazu gezwungen hat oder das von mir erwartet wird. Das können wir mal wegdenken. Also es ist nicht so dogmatisch, wie getan wird von außen, finde ich. Also das habe ich so nicht erlebt.
Ich bin auch Angehöriger einer Religion, auch wir haben Regeln, auch ich versuche mich danach zu halten.
Genau, es ist das unterschiedlich.
Gelingt nicht immer, aber man kann ja mal fragen, wie wichtig ist Ihnen das?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir war das früher überhaupt nicht wichtig. Da war ich eigentlich eher damit beschäftigt, anzukommen und genauso zu sein wie alle anderen und meine Chancen wahrzunehmen und Individualität, Freiheit, Selbstverwirklichung. Und dann wurde ich durch den Völkermord eigentlich auf brachiale Art und Weise wieder konfrontiert mit meinen eigenen Wurzeln. Und in dem Moment, wo deine Religionsgemeinschaft mit Waffengewalt verteidigt werden muss und wo Menschen umgebracht werden, die aussehen wie deine Eltern, die dieselbe Sozialisation haben, da wirst du plötzlich religiös.
Vielen Dank, Düzen Tekal.
Sehr gerne.